ARD.
'80-20 klingt wie das Ergebnis eines Basketballspiels. Aber es sind zwei Zahlen, die zeigen, wie lang der Weg noch ist, bis Deutschland und der Rest der Welt klimaneutral wirtschaften und leben.
Ungefähr 80% unseres Primärenergiebedarfs sind die fossilen Energieträger, die für die CO2-Emissionen verantwortlich sind.
Sagt Professor Peter Rathgen vom Institut für Energiewirtschaft und rationelle Energieanwendung der Universität Stuttgart. Er wird uns in dieser IQ-Folge noch mehrfach begegnen. Rund 80% des Bedarfs decken wir also nach wie vor aus fossilen Quellen. Und nur etwa 20% aus Erneuerbaren. 80-20 eben. Das ist aber kein Grund zu resignieren. Im Gegenteil, machen wir uns doch mal auf die Suche nach ungenutzten Potenzialen, um den Verbrauch fossiler Energieträger zu verringern. Ein Stichwort hört man da immer wieder: Wärme. In deren Erzeugung geht ein ziemlich großer Anteil der Primärenergie.
Schwerpunktmäßig in den Prozesswärmesektor, wenn wir die energieintensiven Sektoren Stahl, Aluminium, Glas, Chemie anschauen. Der kleinere Teil in den Raumwärmesektor.
Und diese ganze Wärme ließe sich oft deutlich besser ausnutzen, als das heute passiert. Eine entscheidende Stelle, um anzusetzen, ist dabei die Abwärme. Ich bin David Globig und ich will klären, wie man die Energie rausholen kann, die in der Abwärme steckt.
IQ. Wissenschaft und Forschung.
Abwärme. Sie ist nichts Exotisches oder etwas, das nur die Industrie betrifft. Abwärme produziert jeder von uns täglich. Machen wir einfach eine kurze Runde durch die Wohnung. In der Küche stehen bei mir Waschmaschine und Geschirrspüler. Je nach Programm wird Wasser auf bis zu 60, 70 oder manchmal sogar 90 Grad aufgeheizt. Und am Schluss pumpen die Maschinen ab und das Wasser landet, mitsamt jeder Menge Wärmeenergie, im Abflussrohr. Beim Waschen und Spülen von Hand ist es nicht anders, da sind nur die Temperaturen niedriger. Dasselbe Spiel beim Baden und Duschen. Wenn das Essen auf dem Herd köchelt und man den Deckel vom Topf hebt, dann saugt die Abzugshaube den heißen Dampf ein und bläst ihn ins Freie. Und die alte Ölheizung im Keller, man ahnt es schon, sie wärmt nicht nur Wasser auf, sondern produziert auch jede Menge heiße Abgase, die durch den Schornstein entschweben. In den meisten Fällen geht so ein recht großer Teil der aufwendig erzeugten Wärme verloren. Wobei, es lässt sich tatsächlich was zurückholen von der Wärme aus privaten Haushalten. Doch dazu kommen wir später. Fangen wir erst einmal bei den Industrieanlagen an. In Fabriken fällt Abwärme teilweise in einem Umfang an, bei dem wir es uns einfach nicht leisten können, sie ungenutzt verpuffen zu lassen, betont Peter Rathgen.
Bei Industrie reden wir natürlich von größeren Mengen. Denken Sie an ein Stahlwerk oder einen Glashersteller. Dort sind natürlich relativ große Energiemengen, die frei werden. Damit können Sie eigentlich, wenn Sie alle Abwärme nutzen würden, locker alle Wohnungen in Deutschland beheizen.
Was allerdings nur rein theoretisch möglich ist. Aber es zeigt, von welchem Potenzial wir sprechen. Zum Teil greift man auch schon darauf zurück. Vor Ort, in den Fabriken selbst. Etwa bei der energieaufwendigen Glasproduktion. Dort arbeiten die Schmelzöfen mit über 1300 Grad Celsius. Auch das Rauchgas ist immer noch mehrere hundert Grad heiß. Mit sogenannten Wärmetauschern lässt sich dem Rauchgas einiges an Wärmeenergie wieder entziehen und an anderer Stelle einsetzen.
In der Glashütte nutzt man natürlich diese Abwärme beispielsweise zur Vorwärmung der Scherben, zur Vorwärmung der Rohstoffe oder auch letztendlich zur Verbrennungsluftvorwärmung. Wenn man Wärmerückgewinnung machen will, dann versucht man die Wärme natürlich zuerst mal in dem eigentlichen Industrieprozess zu behalten, dort zu nutzen.
Zum Beispiel in regelrechten Kaskaden mit mehreren Stufen. Von Prozessschritten, die hohe Temperaturen benötigen, zu solchen, bei denen es nicht so heiß sein muss. Dabei lohnt es sich unter Umständen sogar, mit einem Teil der Wärme Strom zu erzeugen. Auch bei Herstellungsprozessen, die mit deutlich niedrigeren Temperaturen arbeiten als die Glasindustrie, gibt es Möglichkeiten, einmal erzeugte Wärme weiterzunutzen, erklärt Günther Fischer. Er hat früher unter anderem Wärmekonzepte für Produktionsstraßen in der Kunststoffindustrie entwickelt. Die Formen, in die der Kunststoff eingebracht wird, müssen aufgeheizt werden.
Da gibt es eben große Fertigungshallen, wo halt wirklich eine Straße neben dem anderen ist. Alles wird auf sehr hohe Temperaturen aufgewärmt, mit Thermoöl zum Beispiel, und dann später wieder abgekühlt, damit man es eben unter 40 Grad kriegt und wieder aus der Form nehmen kann. Und dann geht der Kreislauf von vorne los und da läuft eine Straße neben der anderen. Und da war eben ein Konzept, dass man eben, wenn eine Form abgekühlt werden muss, diese Wärme hernimmt, um eben in der nächsten Straße die nächste Form eben vorzuwärmen.
Allerdings ist einiger Aufwand nötig, um die Wärme von Maschine zu Maschine weiterleiten zu können. Doch es gibt auch überraschend simple Konzepte, um Abwärme in einem Betrieb weiter einzusetzen, sagt Professor Alexander Sauer. Er leitet das Institut für Energieeffizienz in der Produktion der Universität Stuttgart.
Was man relativ einfach machen kann, ist, dass man bestehende Infrastruktur doppelt nutzt. Zum Beispiel den Wassertank, mit dem man die Sprinkleranlage ausgestattet hat, traditionell, den zum Beispiel als Wärmespeicher für Abwärme nutzen, um diese Abwärme dann später ins Brauchwasser zu übertragen, zum Beispiel zum Duschen oder in die Waschbecken oder Ähnliches, also in die Sozialbereiche. Das ist eine Maßnahme, die ist relativ leicht umsetzbar und kann eben einiges an Gas verbraucht, was typischerweise für die Brauchwassererwärmung verwendet wird, einsparen.
All diese Maßnahmen reduzieren den Energiebedarf im Unternehmen selbst. Und sie verringern dessen CO2-Fußabdruck, zumindest wenn der Betrieb für die Wärmeerzeugung fossile Brennstoffe nutzt. Wärmeintensive Unternehmen können zusätzlich aber auch ihr Umfeld mit einbeziehen und es sozusagen unterstützen.
Und zwar wird ja auch sehr stark diskutiert, dass industrielle Abwärme noch für Heizungszwecke im Wohnungsbereich oder im anderen kleinindustriellen Bereich verwendet wird, weil diese Wärme im eigentlichen Industriebetrieb, der sie abgibt, nicht mehr verwendet werden kann. Dort gibt es auch noch Potenziale, obschon wir seit 20, 30 Jahren da immer wieder Energieeffizienzkampagnen fahren.
Allerdings müssen dafür zum Beispiel zusätzliche Wärmeübertrager eingebaut werden. Diese entziehen dann einem immer noch recht heißen Rauchgas, einer Flüssigkeit oder vielleicht auch nur der heißen Luft, die irgendwo im Produktionsprozess entsteht, weitere Wärme. Und die geht dann in ein Nah- oder Fernwärmenetz.
Hier muss man konstruieren, die Leitung verlegen und so weiter. Das geht nicht innerhalb von 2 Wochen. Das dauert auch ein bisschen länger.
Mitunter sind es Jahre, bis eine Industrieanlage an ein Wärmenetz angeschlossen ist. Und es kostet natürlich auch Geld. Was den CO2-Ausstoß angeht, rechnet sich der Aufwand aber allemal, sagt der Spezialist für Energieeffizienz Peter Rathgen.
Wir haben die Verpflichtung der Wärmenetzbetreiber, dass sie Dekarbonisierungskonzepte entwickeln müssen. Und da bleibt nicht so viel übrig. Man kann erneuerbare Energien einsetzen, da ist das Angebot beschränkt. Und dann kann man die Lücken eigentlich nur noch füllen über die Abwärmenutzung aus der Industrie. Deshalb haben wir ein paar große Projekte gesehen. Eines der bekanntesten ist sicher die Abwärmenutzung aus der Kupferhütte in Hamburg, mit der man ganze Stadtteile letztendlich beheizen kann.
Wobei es dort ein bereits bestehendes Fernwärmenetz gegeben hat. Doch selbst dann, wenn noch kein solches Netz existiert und auch sonstige externe Abnehmer bislang fehlen, müssen sich Unternehmen in Deutschland Gedanken darüber machen, wie viel Abwärme bei ihnen am Schluss übrig bleibt.
Im Bereich der Abwärmenutzung gibt es einige Vorschriften im Energieeffizienzgesetz. Da steht zum Beispiel drin auch, dass große Abwärmeemittenten sich eintragen müssen auf der Plattform für Abwärme in das Register, sodass hier auch Informationen zur Verfügung stehen. Wo sind denn tatsächlich diese Abwärmeangebote? Wo stehen sie zur Verfügung? Man kann sich da direkt informieren in dieser Plattform für Abwärme darüber.
Diese Angaben spielen eine wichtige Rolle für Städte und Gemeinden. Sie sind im Rahmen der kommunalen Wärmeplanung verpflichtet, den Wärmebedarf der Kommunen zu erfassen und gleichzeitig zu ermitteln, wie weit sich dieser Bedarf mit Hilfe von Energie aus erneuerbaren Quellen decken lässt oder ob es möglich ist, Abwärme zu nutzen, die ohnehin anfällt. Was sich tatsächlich umsetzen lässt, hängt auch davon ab, wie weit es sich wirtschaftlich lohnt. Bei Wärmenetzen ist das oft eine Frage der Größe eines Netzes bzw. der Zahl der potenziellen Nutzer. Sind es zu wenig, funktioniert das Ganze möglicherweise wirtschaftlich nicht.
Wenn Sie 1 Meter Fernwärmeleitung bauen, dann kostet das ungefähr 1.000 Euro pro Meter. Das heißt, wenn Sie 1 Kilometer Rohrleitung verlegen, dann geben Sie ungefähr 1 Million Euro aus. Die müssen Sie durch den Wärmeverkauf erstmal wieder verdienen. Und das macht es so schwierig. Sie müssen also eine große Wärmeabnahme aus einem kleinen Netz eigentlich darstellen. Und damit stoßen wir eben an die ökonomischen Grenzen.
Das ist tatsächlich ein Punkt, der mich überrascht hat bei meinen Recherchen. Wie oft es vorkommt, dass zwar Wärme im Überfluss vorhanden ist, man sie aber nicht los wird. Eben zum Beispiel, weil man bei einer geringen Anzahl möglicher Abnehmer einen zu hohen Betrag von jedem Einzelnen verlangen müsste. Günstiger ist die Ausgangssituation, wenn es bereits ein Netz gibt. Eines, das vielleicht bislang mit Wärme aus fossilen Quellen betrieben wird. Solche konventionellen, schon länger bestehenden Wärmenetze laufen typischerweise mit Temperaturen über 80 Grad. Industrieanlagen, die mit hohen Temperaturen arbeiten, kann man da also vergleichsweise einfach integrieren. Doch es geht bei der Abwärme nicht immer so heiß her. Nutzen lässt sie sich trotzdem. Augsburg, Stadtteil Oberhausen. Unweit der Bundesstraße 17 steht ein zweiteiliges, langgestrecktes und flaches Gebäude. Auf fast der gesamten Dachfläche sind Solarmodule montiert. Direkt nebenan steht außerdem eine große Freiflächen-Photovoltaikanlage. Der unscheinbare Bau im Oberhauser Gewerbegebiet beherbergt eines der ersten grünen Rechenzentren in Süddeutschland, das LEW Green Data Center der Lechwerke. Eröffnet wurde es im Mai 2025. Der Strom stammt vollständig aus erneuerbaren Quellen. Damit erfüllt das Rechenzentrum schon jetzt eine gesetzliche Vorgabe, die erst ab dem Jahr 2027 für Rechenzentren gilt. Auch wenn in Rechenzentren kein Material bei hohen Temperaturen geschmolzen und verarbeitet wird, entsteht trotzdem jede Menge Wärme. Einfach durch den elektrischen Strom, der durch die elektronischen Bauteile und Hochleistungschips der vielen Computer fließt, der sogenannten Server. In Deutschland sind die Betreiber von Rechenzentren verpflichtet, in den kommenden Jahren mehr und mehr dieser Wärme wiederzuverwenden.
Dort hat man tatsächlich im Energieeffizienzgesetz eine Vorschrift erlassen, dass ein bestimmter Anteil, der ansteigt von 10% auf 20% der Abwärme, genutzt werden muss.
Und dass das in Augsburg auch klappt, dafür sorgt unter anderem Markus Stepper von der LEW Telnet GmbH. Als Gesamtprojektleiter ist er verantwortlich für den Bau des LEW Green Data Centers. Er nimmt mich mit in einen der Serverräume. Auf der gesicherten Fläche sind lange Reihen von Gestellen aufgebaut, in denen die Rechner montiert sind.
Hier stehen immer Serverschränke, wir nennen sie Racks, Rücken an Rücken. Wir befinden uns hier jetzt im Kaltgangbereich, ja, ungefähr 24 Grad.
Aus den Kaltgängen kommt die Luft, die die Server kühlt. Sie strömt durch die Gehäuse der einzelnen Rechner. Da die Rückseiten der Computer zueinander zeigen, sammelt sich die angewärmte Luft jeweils zwischen zwei Gestellreihen.
In der Mitte ist dann der spätere sogenannte Warmgangbereich. Die Serversysteme saugen die kalte Luft an, heizen sie auf, blasen sie in den Warmgang ein.
Für mich fühlt es sich zwischen den Servern tatsächlich gar nicht so warm an. An dem Tag jedenfalls weit entfernt von Temperaturen, die einen zum Schwitzen bringen. Was man aber spürt, ist der permanente Luftstrom.
Im Warmgang wird nach oben abgesaugt und nach außen geführt.
Wo die Innenluft die Wärme über einen Wärmetauscher an die Außenluft abgibt. Allerdings ist auch in diesem Fall die Wärmeenergie eigentlich viel zu wertvoll, um sie einfach so verpuffen zu lassen. Ähnlich wie andere Rechenzentren nutzt das Augsburger Rechenzentrum deshalb zumindest einen Teil der Abwärme.
Das ist auch die Heizung für unsere Bürobereiche. Wenn unser Kundenhochlauf nach oben geht und wir mehr Abwärme produzieren, werden wir dann natürlich auch noch die anderen Luft-Luft-Wärmetauscher mit einer Abwärmenutzung ausstatten und dann auch im ersten Schritt eigene Liegenschaften der LEW, die hier in der Umgebung sich befinden, mit Wärme versorgen.
Prinzipiell ließe sich das Rechenzentrum auch in ein externes Wärmenetz einbinden. Doch zumindest um es direkt an ein konventionelles Netz anzukoppeln oder um die Wärme vielleicht sogar im kleineren industriellen Maßstab zu nutzen, reichen die Temperaturen nicht aus.
Das große Problem bei Abwärme von Rechenzentrum ist das, dass sie zwar in einer sehr, sehr großen Menge zur Verfügung steht, allerdings in einem Temperaturniveau, das absolut uninteressant ist für Prozesswärme oder für Heizwärme. Das heißt, unsere Rücklauftemperatur, die wir hier haben werden, wird irgendwo bei 30 Grad sein.
Das genügt nicht einmal für moderne Fußbodenheizungen. Durch sogenannte Niedertemperaturnetze fließt deshalb um die 60 Grad warmes Wasser.
Das heißt, man müsste hier immer noch mal mit einer Wärmepumpe die Temperatur noch mal entsprechend erhöhen.
Wärmepumpe. Seit den Querelen rund um das Gebäudeenergiegesetz oft kurz nur Heizungsgesetz genannt, löst das Wort Wärmepumpe bei manchen Leuten einen Abwehrreflex aus. Dabei sind Wärmepumpen ein ganz entscheidender Faktor bei der Wärmewende, erklärt Dr. Marek Miara. Er hat mehr als 20 Jahre am Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme ISE in Freiburg an Wärmepumpen geforscht.
Wenn eine Wärmepumpe funktioniert, sagt man oft wie Kühlschrank. Nur bei dem Kühlschrank nutzen wir die kalte Seite, also die macht unsere Lebensmittel kalt. Und ein bisschen erwärmt der Kühlschrank auch unsere Häuser, mindestens die Küche. Bei der Wärmepumpe ist das ein bisschen umgekehrt, kann man sagen. Wir nutzen die Wärme für das Haus.
Und die kalte Seite ist sozusagen draußen, im Garten oder vor dem Haus. Dabei genügt wenig elektrische Energie für den Betrieb der Wärmepumpe, um mit ihrer Hilfe ein Mehrfaches an Wärmeenergie verfügbar zu machen. Aus einer Kilowattstunde Strom werden durchschnittlich 4 Kilowattstunden Wärme. Die Wärmeenergie stammt zum Beispiel aus der Umgebungsluft, aus dem Erdreich oder eben aus Wasser mit relativ niedrigen Temperaturen. Wärmepumpen lassen sich bei Wärmenetzen an 2 Stellen einsetzen. Zentral, bevor das Wasser ins Netz eingespeist wird, oder bei jedem einzelnen Verbraucher. Stehen Wärmepumpen in den einzelnen Häusern, kann man Wärmenetze sogar regelrecht kalt betreiben, bis runter in den einstelligen Gradbereich. Abwärme aus der Industrie und aus Rechenzentren. Die Wärmemengen, um die es hier geht, sind enorm. Nicht zuletzt durch den Boom im Bereich künstlicher Intelligenz, der sich andeutet. Er wird dafür sorgen, dass immer mehr und immer größere Rechenzentren entstehen. Wollen wir den Ausstoß von Treibhausgasen tatsächlich innerhalb von nicht einmal mehr 2 Jahrzehnten auf netto null bringen, dann ist die Nutzung von Abwärme entscheidend. Doch wir dürfen uns nicht auf die ganz großen Abwärmequellen beschränken. Abwärme ist zum Beispiel auch an meinem Arbeitsplatz beim Bayerischen Rundfunk ein Thema. Im Neubau auf dem BR-Gelände in München-Freimann. Bei diesem Neubau war Abwärme beim Heizkonzept von Anfang an vorgesehen, beschreibt Günter Fischer. Er ist in der Bauabteilung des Bayerischen Rundfunks für haustechnische Anlagen zuständig. Und zwar speziell für die Planung und für die Energieeinsparung im Bereich Heizung, Kälte und Lüftung.
Eigentlich ist es ein total profanes Ding. Wir haben ja in jedem Bürogebäude grundsätzlich eine Heizung, die rennt üblicherweise eben mit Öl oder Gas. Und haben daneben auch die Kühlanlage, die dazu da ist, die Serverräume oder Produktionen, in unserem Fall eben Studios zu kühlen. Und der Normalfall war halt, dass diese beiden Anlagen unabhängig voneinander laufen und überhaupt nichts voneinander wissen.
Es ging also zunächst einmal darum, diese beiden Elemente miteinander zu verknüpfen.
Das Einzige, was man dazu braucht, ist, dass man die ohnehin erforderliche Kältemaschine so einbindet, dass sie als Wärmepumpe arbeitet. Das heißt, auf der einen Seite liefert sie kaltes Wasser für die Studiokühlung und auf der anderen Seite liefert sie warmes Wasser für die Gebäudeheizung und ersetzt damit zu einem Großteil des Jahres die konventionelle Heizung mit Energieträgern wie Gas oder Öl.
Es gibt dabei allerdings eine Herausforderung. In den Büros ist überwiegend von morgens bis zum späten Nachmittag Betrieb. In den Studios, besonders in Fernsehstudios, entsteht die Abwärme hingegen erst dann, wenn sich die Büroräume bereits langsam wieder leeren.
Ich habe eine zeitliche Verschiebung. Geheizt werden muss halt überwiegend in den frühen Morgenstunden und gekühlt wird überwiegend in den frühen Abendstunden. Und diesen zeitlichen Versatz muss man halt hinkriegen. Das muss man puffern.
Zum Beispiel, indem man die Wärme auf irgendeine Weise zwischenspeichert. Etwa dadurch, dass man sie über Nacht im Gebäude hält. In der Regel sind Neubauten heute gut genug dafür isoliert. Unser Lebensstil und unsere Bedürfnisse. Sie sorgen dafür, dass jede Menge Abwärme entsteht. In Industrieanlagen mit wärmeintensiven Herstellungsprozessen, in Rechenzentren mit Tausenden von Computern, in Audio- und Fernsehproduktionsstudios. Von dieser Abwärme lässt sich immerhin einiges gut noch anderweitig nutzen. Wie aber sieht es mit der Wärme aus, die normalerweise durch Abflussrohre entschwindet? Erinnert euch an die Runde durch meine Wohnung. Auch diese Wärme ist nicht unbedingt verloren, auch an sie kommt man noch ran. Am einfachsten dort, wo besonders viel bzw. besonders warmes Abwasser anfällt, erklärt Thorsten Hackner. Er ist Geschäftsbereichsleiter bei der Huber SE, einem Unternehmen, das die Technik entwickelt, mit der sich Wärme aus Abwasser zurückgewinnen lässt.
Krankenhäuser, Hotels, Schwimmbäder, solche Sachen, die produzieren warmes Wasser und es eignet sich ideal, direkt diese Wärme wieder zu nutzen und für Gebäudebeheizung wieder zurückzuführen.
Auch hier braucht man dafür einen Wärmetauscher. Durch den wird direkt vor Ort das Abwasser geleitet, bevor es Richtung Kanalisation entschwindet.
So ein Wärmetauscher kann man sich vorstellen wie eine, ja, wir sagen immer salopp, eine Badewanne. Und in der Badewanne drinnen sind einfach Rohrleitungen eingelassen, kann man fast sagen. Also in der Badewanne, in dem Behälter, wird dann das Abwasser eingegeben und in diesen Rohrleitungen innen drinnen, da wird im Prinzip ein Wasser oder eine Wärmeträgerflüssigkeit zirkuliert, die sich dann entsprechend durch das Abwasser anheizt.
Und diese Temperatur lässt sich dann in einem nächsten Schritt mit Hilfe von Wärmepumpen auf das benötigte Niveau anheben. Am einfachsten ist es, wenn sich die gewonnene Wärme gleich wieder vor Ort nutzen lässt.
Zum Beispiel am Klinikum rechts der Isar in München machen wir in der Zentralsterilisation, wo heißes Wasser aus dem Waschen von dem OP-Besteck und diesen ganzen Sachen anfällt, wird direkt daraus wieder Leitungswasser vorgewärmt.
Was allerdings nicht überall möglich ist. Die dafür notwendige Wärmemenge findet man nicht immer so konzentriert vor wie in einer Klinik.
Ein Wohngebäude oder ein Bürogebäude oder ein Verwaltungsgebäude produziert in der Regel nicht genug warmes Wasser, um das wieder zur Beheizung zu verwenden. Da muss man dann quasi auf den kommunalen, auf den öffentlichen Kanal ausweichen und da einfach die größere Menge rausnehmen.
Oder entsprechende Technik direkt in die Kläranlagen einbauen. Im Durchschnitt hat das Abwasser in den Kanälen in Deutschland eine Temperatur von 10 bis 20 Grad. Im Winter ist es kühler, im Bereich von vielleicht 10 bis 13 Grad, im Sommer in der Regel etwas wärmer, da geht es dann Richtung 18 bis 20 Grad. Das klingt erst einmal nicht nach besonders viel, aber man kann über Wärmetauscher ein paar Grad Celsius rausholen. Und weil es eben so große Abwassermengen sind, können Wärmepumpen anschließend Wärmeenergie liefern, die für alle möglichen Anwendungen ausreicht.
Unser größtes Projekt und immer noch das größte Projekt der Abwasserwärmenutzung ist in Toronto. Das Toronto Western Hospital, das größte Krankenhaus in Kanada, wird ausschließlich mit Abwasserwärme beheizt, übrigens auch gekühlt. Da werden große Mengen Abwasser aus dem Hauptkanal der Stadt entnommen und insgesamt 17 Megawatt Wärme für die Beheizung des gesamten Areals des Krankenhauses zur Verfügung gestellt.
Immer mehr Kommunen holen Wärme aus dem Abwasser wieder heraus, um den Wärmebedarf möglichst klimafreundlich zu decken. Oder sie beziehen zumindest diese Möglichkeit in ihre Wärmeplanung mit ein. Die Politik hat das Thema jedenfalls für sich entdeckt.
Im Koalitionsvertrag der aktuellen Bundesregierung ist Abwasserwärmenutzung explizit wortwörtlich genannt, dass das auch gefördert werden soll und gemacht werden soll. Also ich würde dann schon sehr bestätigen, dass in Deutschland da momentan sehr viel passiert und dass wir da wirklich auch vorne mit dabei sind.
80 zu 20. Rund 80% unseres Primärenergiebedarfs decken wir immer noch mit fossilen Brennstoffen. Doch allein dadurch, dass wir mehr von der Energie nutzen, die in Abwärme steckt, können wir dieses Verhältnis verschieben und den CO2-Ausstoß verringern. Ich weiß jetzt, das Potenzial ist groß. Mit Hilfe von Wärmetauschern und Wärmepumpen können wir selbst den Wärmeenergieschatz heben, der in ganz normalen Haushaltsabwässern steckt. Das war IQ, Wissenschaft und Forschung. Ich bin David Globig, diesmal mit der Frage, wie kommt man an die wertvolle Energie ran, die in Abwärme steckt? Und hier noch ein Podcast-Tipp für euch, wo es letztlich auch um die Chancen für Unternehmen geht. Wie kommt die deutsche Wirtschaft schneller wieder auf die Füße? Ein Hemmschuh für die hiesige Industrie ist der hohe Strompreis. In den USA, China und auch in vielen EU-Ländern zahlen die Unternehmen weniger. Nun soll hierzulande ein neuer Industriestrompreis helfen, die Firmen zu entlasten. Doch schon bevor er startet, gibt es Kritik. Warum das neue Konzept womöglich nicht funktioniert und was unserer Industrie eher helfen würde, darum geht es in der aktuellen Folge des ARD-Wirtschaftspodcasts Plus Minus mit Anna Planken und David Alf. Den findet ihr zum Beispiel in der ARD-Audiothek und den Link dazu in unseren Shownotes.